Danke für alle Unterstützung, auch beim Mikro. Vorhin hatte ich schon jemanden, der mir geholfen hat, mein Auto einzuparken, besseres für mich gemacht hat. Also danke für die ganze praktische Unterstützung. Ich bin eigentlich nicht unpraktisch, aber manches kann ich nicht so gut. Dafür möchte ich auch heute predigen. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Predigtreihe, die wir auch in der Ansgarkirche Wetzlar gerade haben. Das ist eine Predigtreihe über die Sendschreiben der Offenbarung. Selbst wenn wir Gastprediger haben, wie Alex vor ein paar Wochen, bitten wir die Gastprediger darüber zu predigen. Hat er auch gemacht. Wir haben die so ein bisschen unterbrochen und heute ging das weiter. Ich dachte, der Text für heute ist ein schöner Text auch für euch. Es ist ein Text, in dem Jesus eine Gemeinde nur lobt, weil es ihm gut gefällt, wie diese Gemeinde handelt, wie sie sich verhält, auch in bedrängten Zeiten. Da dachte ich, das ist gut nochmal zu hören, gerade zu Beginn der Ferien, gerade in einer etwas bedrängten Zeit, noch durch die Corona-Pandemie. Und so möchte ich auch zu euch dazu sprechen. Ein Wort noch zu diesen Sendschreiben in der Offenbarung generell, also in diesem letzten Buch der Bibel. Da empfängt ja Johannes, der Seher, also er hat einen Blick getan in die himmlische Welt, empfängt von Jesus 7 Botschaften an 7 Gemeinden. Und er gibt sie weiter in den sogenannten Sendschreiben und alle diese Botschaften sind, wie schon gesagt, in eine bedrängte Situation geschrieben. Meist ist das eine Verfolgungssituation, in der Gemeinden wirklich leiden. Ich finde es jetzt übertrieben zu sagen, man kann das alles auf eine Corona-Zeit übertragen, weil was die Christen damals erleben, ist doch noch um vieles anders als das, was wir heute erleben durch Corona. Ich kann mir denken, dass der eine oder andere von euch wirklich auch schwerwiegende Dinge erfahren hat oder erfährt in dieser Zeit, gerade wenn man zu den Leuten gehört, die mehr zu den Risikogruppen gehören. Und da können wir uns auch einiges holen aus solchen Texten wie diesem hier, nämlich wie wir durch Bedrängnis gehen können. Die Situation damals war allerdings auf andere Weise lebensgefährlich. Da ging es wirklich darum, dass Christen verfolgt wurden. Da ging es darum, dass sie in ganz harter Bedrängnis waren, weil sie an Jesus Christus glaubten. Aber was ich hieraus schon festhalten möchte, in jeder Situation kann uns der Heilige Geist zu Haltungen und Verhaltensweisen führen, die konstruktiv sind, die positiv sind, die segensvoll sind, mit denen wir vieles überwinden können, was sonst sehr frustrierend und mit Angst an uns nagen würde. Ich bin überzeugt, Gott möchte, dass wir alle an diesen Punkten weiter wachsen. Und darum möchte ich auch euch diese Predigt halten, nämlich wie sieht eine Gemeinde aus, die Gott gefällt? Eine dieser Gemeinden, die Gott gefällt, so will ich das mal sagen, ich sage nachher noch mehr dazu, ist die Gemeinde in Philadelphia. Und dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia möchte ich euch jetzt vorlesen nach der Luther-Übersetzung 2017. Da bekommt Johannes dem Auftrag und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hören wir jetzt mal, was der Geist der Gemeinde in Philadelphia sagt. Eine kleine Vorbemerkung. Im Vers 7 steht: und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Was ist dieser Engel? Oder besser, wer ist dieser Engel? Vermutlich geht es hier nicht um ein Engelwesen aus der himmlischen Welt. Könnte ja auch sein, dass man so denkt, jede Gemeinde hat vielleicht einen Engel, der einen besonderen Auftrag hat, die Gemeinde zu schützen. Das ist vermutlich, ganz genau weiß das keiner, vermutlich nicht gemeint, sondern mit Engel wird ja vermutlich der Leiter der Gemeinde bezeichnet. Angelos ist ein Bote und auch so ein Leiter ist ein Bote. Das ist vermutlich gemeint. Das weiß man aber nicht so genau, wie ihr das auch versteht. Es ändert nichts an der Botschaft, aber macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen transparenter. Und dann geht dieser Brief an die Gemeinde in Philadelphia, eine der Gemeinden in Kleinasien. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr bei Philadelphia auch an ein Lebensmittel denkt. Ja? Ja, mir auch. Als ich klein war, habe ich das mal entdeckt, diesen Käse, und fand ihn als Kind ganz lecker. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gedacht, ich muss jetzt mal gucken, was dieser Käse eigentlich mit Philadelphia zu tun hat. Und dann bin ich nur darauf gekommen, ich habe das nachgelesen, die Stadt Philadelphia in den USA ist berühmt für ihre gute Käseherstellung. Und deswegen hat man so einem Käse diesen Namen gegeben. Ich glaube, das muss man überhaupt nicht wissen, aber wer sich die Sache fragt, hat vielleicht so einen kleinen Hinweis jetzt erhalten, dass er beruhigt auch der Predigt zuhören kann. Philadelphia heißt nämlich vom Griechischen her eigentlich Bruderliebe oder geschwisterliche Liebe. Es ist aber leider nicht so, dass die Stadt den Namen bekommen hat nach den Christen, die da so in Liebe verbunden waren, sondern so hat sich ein heidnischer König nennen lassen, Philadelphos von Pergamon, und so ist die Stadt danach benannt worden. Aber ich denke, der Heilige Geist kann ja dafür sorgen, dass etwas, was zunächst heidnisch benannt war, auch das widerspiegelt, was der Geist tut, nämlich dass da Christen sind, die einander wirklich mit Liebe zugetan sind. Ja, diese Gemeinde in Pergamon war vermutlich eine kleine Gemeinde, aber eben eine Gemeinde, die von Jesus nicht korrigiert wird. Von diesen 7 Gemeinden, die die Briefe bekommen, werden 5 korrigiert, zum Teil sehr streng, und 2 nicht, und eine davon ist die in Pergamon. Allerdings, wenn Jesus korrigiert, auch sehr streng, dann hat er immer Liebe im Blick. Jesus korrigiert, um uns von einem falschen Weg wegzubringen, der uns auf Dauer schaden würde. Und so hat er das auch bei den anderen Gemeinden gemacht. Er hat korrigiert, damit es nicht zu einem geistlichen Schaden kommt, wie Abfall vom Glauben, falsche Kompromisse, Lauheit, Trägheit, Götzendienst. Und er hat den Gemeinden auch gesagt, was sie tun können, um davon wieder frei zu werden. Also Jesus ist sehr barmherzig und seine Korrektur kann auch ein Ausdruck, oder ist immer ein Ausdruck auch seiner Barmherzigkeit, weil er uns bewegen will, neue Wege zu gehen, zurück zu ihm. Aber diese Gemeinde hat eben keine Korrektur bekommen, sondern nur, dass Jesus sagt, ich kenne dich und ich weiß, was los ist, und halte das fest, was du jetzt hast. Sie bekommt also nur Bestätigung von dem, der sie wirklich kennt, von Jesus. Und ich möchte mit euch diese Verse mal durchgehen, dass wir ein Stück aufschlüsseln, was findet Jesus so gut an dieser Gemeinde? Was lobt er so? Wem begegnet er mit so viel Anerkennung? Was ist das eigentlich? Denn dahinter steht ja die Frage, so möchten wir eigentlich auch leben. Oder vielleicht sage ich besser, so möchte ich eigentlich auch leben. Ich möchte ja so leben, dass mein Leben Gott gefällt. Und ich denke, ihr wollt das zumindest zum großen Teil auch. Lasst mich mal eine Sache hier noch sagen. Ich möchte, dass wir zwei Dinge nicht verwechseln, nämlich ob Gott uns liebt und ob wir ihm gefallen. Ja? Gott liebt die Menschen. Er liebt die Welt so sehr, dass er gekommen ist, um jeden zu erlösen, der sich erlösen lassen will. Das wisst ihr. Gott liebt die Menschen, wie sie sind. Aber wenn wir Gott lieben, dann wächst ein Verlangen, dass wir ihm auch ein Leben von unserer Seite aus anbieten, das ihm gefällt. Versteht ihr? Man kann jemanden lieben, auch wenn einem gar nicht gefällt, was der tut. Aber wenn jemand sagt, ich möchte so leben, Jesus, dass es dir gefällt, dann fragt dieser Mensch, was findet Gott gut? Was macht ihm Freude? Was lässt sozusagen sein Herz aufjubeln? Ja? Und jemanden auch Gott gegenüber so eine Haltung zu zeigen und sich so zu verhalten, ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich glaube, jeder kennt doch das Gefühl, ich möchte jemanden, der mir nahe ist, Freude machen, ohne mich zu verbiegen, aber ich möchte Freude machen. Und diese Haltung, die sehe ich hier so ein bisschen aus dem ganzen Text. Hier ist eine Gemeinde, die Gott gefällt. Er wird sie auch lieben, wenn sie ganz schreckliche Dinge machen würden, aber es gefällt ihm. Und wenn ich das Herz Gottes erfreuen will, dann frage ich, Herr, was gefällt dir? Und da habe ich hier so ein bisschen die Anweisung dazu. Und vergesst bitte nicht, im Letzten gefallen wir Gott, wenn wir Jesus Christus kennen, uns von ihm sozusagen umkleiden lassen als unseren Erlöser und Herr. Aber ich kann auch fragen, welches Verhalten ist Jesus gemäß? Welches Verhalten kann ich einüben, Jesus gemäß? Da wird Gott Freude dran haben. Und diese Freude meine ich, wenn ich sage, eine Gemeinde, die Gott gefällt. Ja? Ich glaube, so deutlich, ne? Keine Liebe erkaufen, aber auf die Liebe Gottes mit einem Verhalten antworten, das vom Heiligen Geist gewirkt ist und Gott Freude machen will. Gut, das so eine kleine Bemerkung noch. Diese Gemeinde ist nämlich eine Gemeinde, von der Jesus sagt, Vers 8, ich kenne deine Werke. Und anscheinend waren diese Werke im Heiligen Geist getan, denn Jesus erläutert jetzt weiter, was er für die Gemeinde getan hat, ohne sie, wie ich schon sagte, zu korrigieren. Auch hier geht es darum, dass eine Gemeinde Werke tut, wo Gott sagt, das ist schön. Das dient dem Evangelium, darüber freue ich mich. Und so wird jetzt auch nochmal deutlich, wenn wir eine Einstellung haben, wenn unser Herz auf den Heiligen Geist ausgerichtet ist, dann verändert er uns von innen raus. Aber das hat Konsequenzen bis dahin, dass wir tun möchten, was Gott sagt. Wenn in unserem Herzen ein guter Entschluss ist, ja, dann wirkt sich das aus in dem, was wir denken und tun. Und dann werden unsere Taten zu einem Erkennungszeichen dafür, was auch in unserem Herzen ist. Und ich glaube, in dieser Einheit zwischen Herz und Tat möchte Gottes Geist uns immer mehr hineinrufen. Ja, Jesus, der sagt, ich kenne deine Werke, hat jetzt so eine Analyse für die Gemeinde. Er sagt, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Jesus sagt, ich habe eine Tür aufgetan und im Vers vorher hat er gesagt, ich habe den Schlüssel Davids. Ja? Was ist dieser Schlüssel Davids? David war ja König von Israel, ein machtvoller König. Und ein machtvoller König hat Schlüssel. Der hat Schlüssel zu seiner Residenz, der hat Schlüssel fürs ganze Land. Er kann da ganz viel bewirken, man kann vor ihm nicht sagen, nee, hier kommst du nicht rein. Also er öffnet, er schließt auf. Ein König kann auch Grenzen setzen, indem er manche Tore verschließt. Ja? Er könnte zum Beispiel den Schlüssel zur Schatzkammer nehmen, verschließen und keinen ranlassen, dann kommt niemand an die Schätze ran. Aber so war das gerade nicht. Jemand, der eine Schlüsselgewalt hat und damit gut umgeht, der schließt anderen auf, was gut für sie ist. David hatte sich so ein ja, einen Beamten mit Schlüsselgewalt geholt und er hatte Zugang zu dem Vorratsräumen, zu allen Reichtümern. Der sollte Vater, heißt es, für das Volk sein und alle versorgen. Und das können wir jetzt auf Jesus übertragen, denn wie David gelebt hat, das war ja so ein bisschen wie ein Bild, was auf Jesus hinführt. So würde Jesus sein, aber noch viel einflussreicher, viel mächtiger, viel liebevoller und vor allen Dingen sündlos. Also wenn Jesus hier sagt, ich habe die Schlüssel Davids, dann sagt er, ich habe Zugang zu allen Schätzen. Ich kann euch mit allem versorgen. Ich habe Schlüsselgewalt über die ganze Erde und Jesus macht alle Schätze des Heils, alles, was wir brauchen, macht er für uns zugänglich. Und bei dieser Gemeinde, die Gott gefällt, hat Jesus eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Mit seinem Schlüssel, mit einem geistlichen Schlüssel, hat Gott der Gemeinde ein Wirkungsfeld eröffnet, ein Wirkungskreis, ein Raum, in dem sie Verantwortung übernehmen kann und wo sie etwas von Jesus und seinem Reich weitergeben kann. Diese Gemeinde hatte ein Wirkungsfeld von Gott zugedacht, aufgeschlossen für sie. Ich glaube, dass das für jede Gemeinde gilt, auch für euch. Jesus hat uns einen Wirkungskreis zugeordnet. Er hat uns etwas aufgeschlossen in unserer Umgebung, regional, vielleicht auch viel weiter weg, auch in anderen Ländern durch unsere Gebete. Er hat uns das zugeordnet und er vertraut es uns an, dass wir darin wirken. Und eine Gemeinde, die Gott gefällt, nimmt das ernst und guckt, wo ist das Wirkungsfeld. Es geht dann weiter, hört das bitte genau. Jesus sagt nämlich dieser Gemeinde, der ein Wirkungsfeld zugeordnet hast, du hast eine kleine Kraft. Wie kann man das lesen? Man kann das so lesen, du hast eine kleine Kraft. Ja, nur eine geringe Kraft. Ich kann es auch lesen, du hast eine kleine Kraft. Ja, du hast Kraft, auch wenn sie gering ist. Und ich glaube, dass es hier darum geht, denn die Gemeinde war wohl nicht sehr bedeutsam nach außen hin. Sie hat Kraft, Kraft von Gott, aber scheinbar wirkte sie nicht so populär. Ja? Man nahm sie wahr, aber nicht so sehr. Sie war bekannt, aber stand nicht im Mittelpunkt. Es gab andere, die waren heute, würden wir sagen, medienwirksamer, die hatten mehr Einfluss und so weiter. Aber das interessiert Gott hier gar nicht. Gott sagt der Gemeinde, du hast eine kleine Kraft und ich habe dir eine Tür aufgetan und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Also in dieser kleinen Kraft hat die Gemeinde zu Jesus gestanden, in ihrem Wirkungsfeld, hat ihn nicht verleugnet, hat sich zu ihm bekannt, auch wenn es schwierig wurde, hat das Wort bewahrt und vermutlich auch ausgebreitet. Und da kommt das Lob Gottes zu. Ja? Nicht du musst groß sein, sondern nimm das, was du hast, sei mit dem treu, was du hast und wuchere damit, egal wie deine Kraft ist. Und darüber freut sich Gott. Ist interessant, dass eine Gemeinde, die zu den scheinbar unbedeutenden zählte, unter den sieben, die genannt werden, zu denen gehört, die nur gelobt werden. Ja? Äußere Dinge sehen manchmal so anders aus, als der Blick, den Gott in unser Inneres tut. Ich sage damit aber auch nicht, eine Gemeinde darf nicht groß werden, das sage ich überhaupt nicht. Sie darf das und das ist gut, aber es gibt kein Vergleichen, es gibt kein besser oder schlechter. Es gibt die Frage, bin ich treu in meinem Wirkungskreis? Und dann kann Gott immer weitermachen. Jetzt gibt's hier ein sehr interessantes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt. Das nehme ich im Vers 9. Ich will das nochmal lesen. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Jesus sagt der Gemeinde, ich habe dich geliebt, das sollen jetzt auch die anderen sehen. Die anderen, die immer so getan hätten, als seist du bedeutungslos, hättest vielleicht im falschen Glauben und kriegst nicht richtig auf die Reihe, die sollen sehen, dass ich bei dir bin und dass ich dich liebe. Was ist das mit dieser Versammlung des Satans? Das Wort klingt ja sehr, sehr hart. Ich bin auch darüber gestolpert und dann fiel mir ein, dass an einer Stelle das harte Wort, das Satan hinter einem Menschen steckt, schon mal aufgetreten ist. Und zwar bei einem Jünger Jesu, bei Petrus. Kennt ihr die Geschichte? Als Jesus sagt, ich muss gehen ans Kreuz, ich muss sterben für die Sünden der Welt, da sagt Petrus, der nachher der Leiter der Apostel war, also somit der Erste und ganz viel erworben zum Aufbau der ganzen Kirche überhaupt, sagt, oh nein, Jesus, das geschehe dir bloß nicht. Er wollte also Jesus abhalten, ans Kreuz zu gehen. Und da sagt Jesus zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Matthäus 16, 23. Ich verstehe das jetzt mal so, wenn hier in der Offenbarung steht, da ist die Versammlung des Satans, dann würde ich das so übersetzen von Petrus her, eine Versammlung von Menschen, die nicht begriffen haben, wer Jesus ist, die auch das Evangelium abwehren, die mit diesem Kreuzestod nichts zu tun haben wollen, wie Petrus damals noch. Ich glaube, dass dieses Wort von der Versammlung Satans einfach eine Feststellung ist, was ihr hier tut, kommt nicht von Gott, kommt von einer anderen Seite. Es geht aber nicht um eine Festlegung und um eine Verdammnis von Gruppen oder Personen, sondern um eine Feststellung, das kommt nicht von Gott. Und einige von denen, die in Philadelphia so drauf waren und sich gegen diese christliche Gemeinde stellten, einige wird Jesus schicken. Einige wird Jesus erreichen. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Einige von denen werden die Erkenntnis bekommen, dass Jesus doch der Herr ist, dass diese Gemeinde richtig liegt, dass sie nicht falsch ist. Irgendwie wird Jesus es bewirken, dass sie das erkennt und dann werden sie kommen dahin, wo eine echte geistliche Kraft ist, nämlich zu der Gemeinde in Philadelphia. Eine tolle Verheißung, ne? Wenn eine Gemeinde in ihrem Wirkungsfeld ist, am Wort festhält, durch Bedrängnis geht und ihre kleine Kraft treu einsetzt, können gewaltige Dinge passieren. Dann können die Leute kommen, die vor 3 Wochen noch gespottet haben und hier aufschlagen und sagen, wir haben erkannt, dass Gott unter euch ist. Wie komme ich mit diesem Gott in Kontakt? Ich sage nicht, dass das so kommen muss, aber damals war es so. Und was Jesus einmal macht, kann er wieder machen. Vielleicht hat Gott für euch was anderes vor, was euch überraschen wird, aber hier wird deutlich, wenn Herzen offen sind vor Gott, von einer ganzen Gemeinde, kann er Überraschendes tun und das Blatt wenden, auch wenn die Gemeinde meint, sie hat nur eine kleine Kraft. Aber wo diese kleine Kraft eingesetzt wird, kann es einen gewaltigen Einfluss in der Umgebung entfalten. Jesus bittet die Gemeinde weiter, Geduld zu haben. Er sagt, ich will dich schützen, auch in einer Zeit der Versuchung. Versuchung ist immer die Versuchung, die Urversuchung ist der Abfall von Gott. Alle Sünden, die wir als Versuchung betiteln, ob das Begierde ist oder Stehlen oder sexuelle Verfehlung, sind nur eine Konsequenz dieses Abfalls. Aber die Urversuchung ist der Abfall von Gott. So war das im Grunde auch bei Adam und Eva im Garten Eden. Und dieser Gemeinde wird zugesagt, wenn du so bei meinem Wort bleibst, werde ich dich auch durchtragen durch die schweren Zeiten, wo du versucht wirst, laut zu werden und abzufallen. Du kommst da durch. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Diesen Siegeskranz, diese Belohnung für den guten Kampf, den die Gemeinde auch in der Bedrängnis gekämpft hat. Und dann sagt Jesus noch ein Wort der Überwindung. Das sagt er bei allen Gemeinden, aber immer ein anderes. Wer überwindet, dem will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, und meinen Namen, den neuen. Wer überwindet, wer sich nicht mitreißen lässt von dem frustrierenden Ding, wer sich nicht mitreißen lässt von einem Zeitgeist, der sagt, lass Gott doch einfach Gott sein, es gibt Wichtigeres oder so. Wer sich nicht mitreißen lässt und nicht zurückweicht von Jesus, wer bei Jesus bleibt, wer weiter treu ist in seiner kleinen Kraft, den will Jesus machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Ein Pfeiler stützt, ja? Und der Tempel Gottes sind alle, die an Jesus glauben, und auch jeder Einzelne ist ein Tempel des Geistes. Im Grunde kann es sein, dass Johannes hier sagt oder Jesus hier sagt, wenn du in dieser Kleinkraft weitergehst und dich bewährst, wirst du sehr, sehr tragfähig. Du kannst viele mittragen in meinem Reich. Du bist eine Stütze, du bist ein Pfeiler. Es kann aber auch gemeint sein, das war in der Antike so deutlich, man hat so in heidnischen Tempeln Säulen aufgestellt für bedeutsame Menschen, bedeutsame Priester eigentlich. Und da stand dann auch, wo die herkam, also wo die Heimat war und wie ihr Name ist. Und sowas will Jesus ja auch machen. Ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. So könnte man das auch verstehen. Jeder, der so weitergeht, auf euch wartet eine Säule im Bild gesprochen. Da steht euer Name, weil euer Name wertvoll ist für Gott. Er steht für die ganze Person und die Herkunft, nämlich aus Gottes Reich, aus dem neuen Jerusalem. Das ist eure Heimat. Und dann noch Jesu Name dazu, der Neue, da verstehe ich, so wie Jesus uns in der Herrlichkeit erscheinen wird, mit dieser ganzen Macht und Glorie, ein Name der Herrlichkeit von Jesus wird dazustehen bei uns allen. Wie ihr das auch versteht, ist eine gewaltige Belohnung, weil jeder Jesus sagt, wenn ihr eure kleine Kraft gut einsetzt, dann wartet noch was Neues auf euch. Säule zu sein, Pfeiler zu sein im Tempel meines Gottes. Ich finde das sehr interessant, dass Gott uns sowas zuspricht. Ihr kennt vermutlich das Wort aus Matthäus 25, da geht es um die anvertrauten Talente und da war nicht wichtig, wie viel jemand hat, sondern ob er es eingesetzt hat. Und Gott sagt zu jedem, der es eingesetzt hat, gut gemacht, du treuer Knecht, du warst über wenigem treu, ich will dich über vieles setzen. Das erinnert mich hieran. Gott hat große Aufgaben für die, die sich in kleinen bewähren. Schöne Aufgaben, keine überlastenden Aufgaben. Ich möchte euch am Ende einfach nochmal sagen, wie so eine Gemeinde aussieht, die Gott gefällt. Und ihr wisst ja, ich sage nicht, so sieht eine Gemeinde aus, die Gott liebt. Gott liebt uns, bedingungslos. Aber so sieht eine Gemeinde aus, wo Herzen sich danach ausstrecken, auch in Taten und Haltungen, ja, dem Wirkungskreis zu nutzen, den Gott gegeben hat, und in bedrängten Zeiten bei ihm zu bleiben, mit einer kleinen Kraft, aber von Gott gelenkt. So eine Gemeinde, die ihm gefällt, hat vielleicht eine geringe Kraft, aber eine ganze Hingabe und ein ganzes Vertrauen auf Jesus. So eine Gemeinde kann durch bedrängende Zeiten gehen und das heißt nicht, dass jeder immer oben auf ist, aber dass sie als Ganzes gut durchkommt und dabei noch mehr von Gottes Kraft kennenlernt. Und so eine Gemeinde darf wissen, deine Treue, dein Dranbleiben hat einen gewaltigen Einfluss in deiner Umgebung, auch wenn du lange nichts siehst. Und auch wenn du angefeindet wirst. Ich fand das Zeugnis eben sehr schön, du hast auch lange nichts gesehen. Aber dein Gebet, deine Worte hatten einen gewaltigen Einfluss. So eine Gemeinde wird auch versuchen, dran zu bleiben an Gottes Wort. Sie wird versuchen, standhaft zu sein in der Kraft, die Jesus schenkt. Und so eine Gemeinde wird auch trainiert für neue Aufgaben, die die Umgebung weiter segnen. Und Gott freut sich darüber. Dazu können auch wir beitragen mit unserer inneren Haltung, mit unserem Verhalten, was wir nie aus uns selbst hervorbringen, sondern weil der Heilige Geist in uns wirkt. Und das wird Gott ehren und unsere Umgebung weiter verändern. Amen. Ich würde gerne noch beten. Ich würde gerne ein paar, vielleicht eine halbe Minute mal Stille lassen. Vielleicht möchtest du selbst in der Stille Gott was sagen. Und dann bete ich noch mal für uns und sag Jesus, dass er das unter uns tun darf. Ich hoffe, ich vereinnahme da niemanden. Sonst sagst du, ne, jetzt vielleicht nicht. Aber jeder, der da innerlich einstimmen kann, kann ja innerlich wirklich dabei sein. Jesus, danke, dass du der bist, der uns kennt, wie du die Gemeinde in Philadelphia kanntest und dass du uns liebst, wie unser Leben auch aussieht. Und danke auch, dass dein Geist uns dahin führen will, dass unsere innere Entschlüsse, unser Denken, Fühlen, unsere Taten immer mehr so sind, dass du auch eine besondere Freude daran hast. Und danke, dass dann, wenn wir das anwenden, was du uns gegeben hast, dann hast du nicht nur Freude, sondern unsere Umgebung wird gesegnet und wir werden erstaunliche Dinge sehen. Und so sage ich jetzt, Jesus, für jeden, der das möchte, ja, wirke so weiter. Gestalte uns immer weiter so um, vom Inneren bis ins Äußere, dass du Freude hast, dass dir gefällt, was wir sagen, reden und tun. Und ich sage für jeden, der das möchte, hier in Wetzlar, in der ganzen Ansgar-Kirche, ja, danke, dass du eine offene Tür gegeben hast. Wir wollen hineingehen in dieses Feld, in deiner Kraft, nicht in unserer. Wir haben nur eine kleine Kraft, aber du, Jesus, bist der Mächtige, der mit den Schlüsseln Davids. Schließ uns auf, was wir brauchen. Schließ die Herzen der Menschen auf, die uns begegnen. Schließ das Herz dieser einen Freundin, von der wir gehört haben, weiter auf. Schließe auf und vollbringe, was du vollbringen willst. Dass viele erkennen, hier ist Gott, hier ist die Wahrheit, hier ist die Gegenwart Jesu, hier ist ein Raum, um Erlösung und Heilsein zu finden. So stehen wir vor dir und sagen, ja, wirke du, dass diese Welt gesegnet wird und du die Ehre bekommst, mehr und mehr. Amen.